Buch und das Eindringen des Evangeliums. Zuerst der erste Punkt, der Auftrag. Ich glaube, es ist sehenswert in der Schrift, in der Bibel, zu bemerken, dass auch im Alten Testament sowie im Neuen Testament haben Menschen geredet von Ortschaften. Jesus hat zum Beispiel geredet von Chorazin, von Bethsaida, von Kapernaum und hat sie als Stadt angeredet. In seinem Gebet hat er Städte genannt und eine Stadt angeschaut als solches, wovon er für das, was er beten will, diese Stadt, und die Reaktion von einer Stadt wahrgenommen, ernst genommen und das vor dem Vater getragen. Er konnte eine Stadt anschauen als eine Last für ihn. Die Reaktion von einer Stadt hat er wahrgenommen und es war für ihn wie ein Challenge, für diese Stadt zu leben und in dieser Stadt die frohe Botschaft zu verkündigen. Ich habe da Bibelstellen oft in die Blätter. Ich hoffe, dass alle Blätter haben. Es hat noch Blätter da, im Fall, dass nicht alle haben. Ja. Wir sehen dieselbe Sicht vom Heiland in der Offenbarung. Ihr kennt alle die sieben Briefe an die sieben Gemeinden. Hier sieht man wieder, wie die Gemeinden einfach mit den Namen von der Stadt da sind. Und wie diese Ortschaften für uns auch merkwürdige Dinge haben, zum Beispiel Pergamon, sagt man Pergamon auf Deutsch? Ja. Okay, Pergam. Wo der Heiland sagt, ich weiß, dass bei dir der Sitz vom der Thron vom Teufel ist in deiner Stadt. Ja. Hat der Teufel einen Thron? Hat er mehrere Throne? Weiß nicht. Ne? Weiß nicht. Auf alle Fälle so spricht Jesus diese Gemeinde an und sagt in anderen Worten, ich weiß, dass in deiner Stadt ein ganz besonderer geistlicher Kampf ist und ich weiß, dass du da in diesem geistlichen Kampf festhältst. Die Propheten schon im Alten Testament waren beschäftigt mit Volk und Stadt. Und es ist schön zu sehen, dass dieser Text, wo Abraham vor Gott fleht für Sodom und Gomorra, gerade vor diesem Text in 1. Mose 18, gerade da nennt Gott den Abraham seinen Freund. Und wir können natürlich wieder die Beziehung machen mit Jesus in Johannes 15, wo er uns sagt, ihr seid meine Freunde. Und wir sehen bei Jesus, wie er eine Last hat, eine Not hat für eine Stadt, wie er weint über Jerusalem. Wir sehen im Alten Testament, wie Männer Not hatten, gebetet haben für eine Stadt. Und als sie beten für eine Stadt wie Abraham, da sind sie ein Freund Gottes. Jesus, der eine Last hat für Städte, nennt uns seine Freunde. Da glaube ich, dass wir davon lernen müssen, dass eigentlich die echten Verantwortlichen von einer Stadt, das ist natürlich politisch gesehen der Bürgermeister, aber geistlich gesehen wir. Es ist eigentlich unsere Stadt. Im strengen Sinne vom Worte sind wir da, um, wenn wir Sünden sehen in dieser Stadt, zu dem Vater zu flehen, dass er vergibt. Wenn wir Not treffen in der Stadt, ist das unser Gebetsanliegen. Diese Stadt wird unsere Last. Und wir können nicht mehr sein, ohne das Gute zu suchen von dieser Stadt. Das sagt Jeremia, irgendwo bei Jeremia steht das, ne? Wo er sagt, wir suchen das Gute von dieser Stadt, denn unser persönliches Glück hängt damit zusammen, wie es dieser Stadt geht. Und ich glaube, das ist auch wahr für uns als Gemeindeleiter. Unser persönliches Leben, unsere Freude, hängt damit zusammen, wie wir auch die geistliche Last von unserer Ortschaft, von unserer Stadt tragen. Und da haben wir einen Dienst. Und ich würde sagen, wenn einer von den Diensten bei uns, auf alle Fälle in Frankreich, sind wir Missionare ziemlich stark im Überlegen und sehr schwach im Beten. Und es hat Zeiten gegeben in der Kirchengeschichte, wo es andersrum ging, wo die Diener stärker waren im Beten, weniger im Überlegen. Und die ganze Kirchengeschichte, du weißt ja, das ist wie der Pendel von einer Uhr, gell? Geht immer von einem Extrem zum anderen. Es gibt Jahrhunderte, da wusste man nicht, was anfangen mit dem Heiligen Geist. Und danach hat man wieder, merkt man in der Geschichte, es ist nur noch er da im Vordergrund. Ne? Aber ich meine, oben im Himmel, da ist Gleichgewicht, gell? Das stört. Das von oben gesehen sind das einfach so Pendelschläge, die kommen dann wieder mal zurück. Gell? Das ist nicht so tragisch, wenn man das in der Geschichte sieht. Aber ich glaube, in unserer Zeit brauchen wir wieder mehr eine Sicht, wo eine Gemeinde, vor allem die Ältesten, die Verantwortlichen, wirklich die eine Ortschaft anschauen als ihre persönliche Verantwortung. Das gibt dir natürlich auch viel Kontakte mit Menschen, automatisch diese Last. Weil du dann auch Wege gehst, die du nicht vorher überlegt hast, aber Wege, weil diese geistige Last da ist. Wie kannst du die Gegend und deine Stadt kennen? Zweiter Punkt. Klar, du musst versuchen, das Maximum zu haben an Informationsquellen. Die Zeitung zum Beispiel finde ich eine ganz gute Möglichkeit für die Stadt zu beten. Denn man kann eine Zeitung anschauen, man kann sie aber auch als Gebetsbuch nehmen, eine Zeitung. Und in einer Zeitung gibt es immer wieder Menschen, die Not sind, verunfallt sind. Und wo plötzlich, wenn du anfängst zu beten, dass du plötzlich die Überzeugung hast, du oder ein anderer, der so überlegt und betet, ja, ich muss ins Spital diesen Verletzten besuchen gehen. Und da gehst du im Zittern, gell? Du kennst diesen Menschen gar nicht, du hast nur in der Zeitung gelesen. Aber du hast gebetet und plötzlich war es klar, ja, okay, jetzt hast du gebetet, das Wichtigste ist gemacht, jetzt zweiten Punkt. Ne? Jetzt wer macht das? Und da kommt's. Und da hast du solche Gespräche, da musst du manchmal zum Bürgermeister gehen, weil du merkst, ja, das ist doch, das ist, wie haben Sie das überlegt da im Bürgermeisterhaus? Das geht doch nicht, da verstehe ich nichts mehr. Da gehst du fragen, wie geht das? Ich komme nur zum Fragen, wie wurde das überlegt? Ich verstehe nicht ganz, was da in der Zeitung steht. Und dann merkt plötzlich der Bürgermeister, ja, du hast auch eine Last für diese Stadt. Du willst wissen, wie das überlegt ist. Und eigentlich hat es nur angefangen mit einer Last für deine Stadt. Du weißt dich als geistlicher Verantwortlicher von deiner Stadt. Und ich glaube, das ist unsere Rolle, auch wenn wir dann nicht der Zettel tragen, verstehst, oder eine Persönlichkeit sind für die Welt, das suchen wir ja nicht. Aber wir haben eine geistliche Verantwortung. Das öffnet Türen, gell? Informationsquellen geben dir dann nachher auch Möglichkeiten. Informationsquellen ist auch Mitleben, Fragen stellen. Vielleicht geschieht etwas in deinem Quartier, dass ich vielleicht bei den Nachbarn ein Auto mit Blaulicht gekommen und du fängst an zu beten, du weißt nicht, ist da jemand verletzt, was ist los, schenke Hilfe, Heiland, und dann erkündigst dich und da plötzlich hast du wieder Möglichkeiten da, und um einfach deine Liebe, deine Echtheit zu den Menschen zu beweisen, weil du hast gelernt, so zu denken, so zu beten, so zu handeln. Ich habe da wunderbare Sachen erlebt auch in diese Richtung. Der Bürgermeister von unserer Ortschaft ist da ein Lehrer in der Hochschule. Und als die Kinder da waren, hat er gefunden, dass die Kinder anders sind als die anderen, dass sie irgendwie mehr Fähigkeit haben zur Konzentration. Und dann hat er mit den Kindern den zwei großen Geräten und gesagt, ja, was macht ihr denn zu Hause? Wie lebt ihr so? Und da kam raus natürlich, dass wir nicht das Fernsehen haben. Ich bin nicht gegen das Fernsehen, ich bin nur gegen die, die es nicht abstellen können. Und weil ich von denen bin, habe ich den Kasten gar nicht bei mir. Nur aus Schwachheit, nicht aus Sieg, aus Schwachheit habe ich ihn nicht bei mir. Und dann hat er mich telefoniert, Bürgermeister hat gesagt, das ist doch unerhört. Ich hätte nie gedacht, dass man so eine Kenntnis von der Welt haben kann und von anderen Kontinenten, ohne dass man das Fernsehen nicht hat. Und da wollte er ein Gespräch mit mir, habe ich ihm erklärt, dass ich verschiedene Informationen von etwa 40 Missionswerken bekomme aus der ganzen Welt und dass ich jeden Tag Zeit nehme, 20 Minuten, um diese Informationen zu lesen, weil wir für diese Länder beten müssen. Da war, spinnt einer, gell? So, in dem Stil. Und der hat, ja, von was kommt das, ne? Habe ich ihm erklärt, dass diese ganze Welt gehört Gott. Und ich bin ein Kind von Gott. Also bin ich mitverantwortlich für die Welt. Das war natürlich ziemlich Latein für ihn, gell? Und dann hat es Probleme gegeben in dieser Schule zwischen den Lehrern und den Professoren. Also Beziehungen, die immer schlechter gingen. Und dann hat er mir als Bürgermeister telefoniert und gesagt, also, Herr Hermann, können Sie nicht, ich weiß, Sie haben viel Arbeit, aber können Sie nicht Zeit nehmen, um sich von unserer Lehrerschaft zu kümmern in der Hochschule? Wir haben Probleme in den menschlichen Beziehungen. Gesagt, okay, ja, kann man versuchen, ja. Und da war ich da, so Lehrerstreitigkeiten, weißt du, so richtig toll, ne? Jeder von seinem, hoch von seinem Ross da, ne? Und da wusste ich, dass ich in einer Situation bin, wo ich nicht von Jesus reden würde, sondern wo ich zuhöre. Versuche, diese Menschen zu verstehen, mit ihrer Last, mit ihrer Not, mit dem, was sie leben, weil sie in der Schule nicht mehr, sie sollen Autorität haben, aber keine Mittel zur Autorität mehr. Sie müssen versuchen, einen Stoff so zu bringen, dass es interessant ist. Und dieser Inhalt von diesem Stoff ist nicht interessant. Ist nicht einfach, ne? Wir haben wenigstens einen Stoff, der interessant ist, mit der Bibel, ne? Dann haben wir es leicht. Dann habe ich angehört. Und dann habe ich versucht, zu helfen in den menschlichen Beziehungen. Und habe ihnen geredet vom Vergeben zwischen Menschen. Gar nichts mit Gott zu tun, gell? Vergeben zwischen Menschen. Zugeben, der andere kann anders sehen. Er ist nicht deswegen gegen mich. Er sieht es anders. Und dann kam nach diesen etlichen, ich war dann dabei bei den Lehrersitzungen, während ich vielleicht 6 Monate immer wieder bei den Lehrersitzungen. Das macht komisch, gell? Da bist du in der Ortschaft und gehörst zur Lehrersitzung als Vermittler. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber gut, okay. Und da kamen zu mir nachher Lehrer außerhalb von den Stunden. Und da hat einer mir gesagt, denn wir sagen uns du, gell, in Frankreich viel so, ne? Hat er mir gesagt, du, ich habe also das versucht, aber ich bringe das nicht hin mit dem Vergeben. Geht einfach nicht, du. Das macht mich total fertig. Jetzt versuche ich es. Und weil es nicht geht, ist es noch viel schlimmer als vorher. Das macht mich selber fertig. Ja. Da habe ich dann gesagt, ja, weißt, ich habe dir nicht alles gesagt. Da musste ich ihm zeigen, wo die Kraft herkommt für Vergeben, gell? Und wie oft ging es so jetzt auch mit den Beziehungen, dass Leute, wo eine Ehescheidung im Gange ist, kommen und wollen Ratschlag, und ich gebe ihnen Ratschläge, die sie nicht in die Tat umsetzen können. Denn ich kann ihnen nicht sagen, du brauchst Jesus. Das suchen sie nicht. Sie versuchen, dass der Streit weggeht. Da muss ich Ratschläge geben, wo ich genau beten kann dafür und weiß, wenn sie das versuchen, Katastrophe. Das wird nie gehen. Gell? Und da kommen sie natürlich 8 Tage später und sagen, es geht einfach nicht. Ne? Denn sie müssen ans Ende kommen von ihren Möglichkeiten. Um zu merken, ja eigentlich, jetzt können wir aufpassen, wenn du von Gott redest. Es stimmt, ich habe die Kraft nicht. Und da hatte ich die Freude, wieder zu sehen, ne, wie einen von den Lehrern, der ist jetzt in einer der Gemeinden, wie er gemerkt hat, jawohl, diesen Frieden, den will ich mit meinen Kollegen. Aber eigentlich kam er zur Rettung und zum Glauben, weil er einfach Frieden unter Menschen wollte. Und von diesem Punkt her kam er zum Evangelium. Und wo hat das angefangen? Nicht mit Evangelisationsmethoden, aber habe eine Last für deine Ortschaft. Einfach vor dem Thron Gottes, nimm Informationen in deiner Ortschaft, lebe mit, und es braucht Mut, es ist viel leichter, sich zurückzuziehen. Und da hat wieder jeder seine Gaben, da kann man wieder nicht ein Schema geben, das ist so schwierig in meinem Kurs, man hätte gerne viel klarere Schemen, gell, wo man weiß, jetzt mache ich das und dann geht's. Das habe ich halt nicht, gell? Weil ich überzeugt bin davon, dass Gott Menschen braucht und dass die Menschen so schön und verschieden sind. dass wir nicht einer von uns ins Schema passt, aber dass wir alles Werkzeuge Gottes sind und dass er uns gebrauchen kann. Also Informationsquellen, wie es da steht, dann integrieren, mitleben, mitdenken in deinem Ort. Für einen wird das ein Sportclub sein, wo er mitmacht, für den anderen eine Sozialhilfe. Jeder wird anders geführt, das glaube ich, wenn er überlegt und betet, wie kann ich in meinem Ort am Leben mitmachen und Freunde haben in meinem Ort. Das liegt auch bei jedem anders mit dem Hintergrund. Eine Zeit lang, das war für mich ganz komisch, gell? Da gab es noch keine Gemeinde in einem neuen Ort. Und da war ein ganz, ganz engagierter Katholizismus in diesem Ort. Und da kam der Priester zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht helfen könnte. Ich habe einen kleinen Lastwagen, gell? Ob ich nicht helfen könnte, um Papiere zu sammeln, Altpapier und alte Stoffe, gell, so zu sammeln, für die Drittwelt, für ihre katholische Sozialarbeit. Ne? Da habe ich gedacht, Mensch, mal Achtung jetzt, wo bist du da jetzt wieder? Ne? Katholische Mitarbeit. Und da eine Gemeinde gründen, da klemmt irgendwo was, gell? Wie geht das durch, ne? Dann wusste ich nicht, was sagen, habe ich ihm gesagt, also ich werde Ihnen antworten. Ich komme jetzt nicht, ich weiß nicht genau, was sagen da, ne? Okay. Dann bin ich hingegangen, Lastwagen, mitgemacht, gell? Und habe gedacht, Herr, was willst du denn mit dem Ding? Und mir war klar, wenn deine Gemeinde entsteht, da kann ich dann nicht mitmachen, sonst wissen die Leute nicht mehr, wer was ist da drin, ne? Das geht doch nicht. Ne? Aber dann hat es Beziehungen gegeben und in dieser Sozialarbeit kam es zu Gesprächen. Und dann wurde ich dann plötzlich neben Priester der Hauptverantwortliche von dieser Arbeit, Sozialarbeit, diesem Ort, ne? Mit der Zeitung und alles, habe ich gedacht, ja, wo geht's jetzt hin? Jetzt sind wir total verloren. Ne? Und dann kam es zu einem offenen Gespräch mit der Bevölkerung. Und das war die Stunde Gottes dann, wo es Trennung gab. Aber als es da Trennung gab, da kamen 4 Ehepaare mit und wollten Jesus kennen. Und die Trennung kam dann, wo ich sagte, in diesem Vortrag vor dem Volk, wo ich sagte, wir sind ja dankbar, dass es Arme gibt. Sonst könnten wir keine guten Werke tun. Ne? Da war, ne? Und da kamen Argumente. Und da habe ich ihnen belegt mit dem, was ich erlebt habe, zusammen mit ihnen. Und ihnen gezeigt, dass sie es gut meinen, aber eigentlich zum Glück gibt es das. Sonst könnten sie ihre Religion nicht beweisen. Und sie könnten sonst nicht Werke tun, wo sie das Gefühl haben, sie sind in Frieden mit Gott. Da hat es Klack gemacht, gell? Da war eine neue Situation, aber da waren wieder andere Kontakte im Ort und andere menschliche Möglichkeiten. Wir wissen eigentlich nie genau, wie der Herr, was er für einen Plan hat. Aber ich glaube, wenn die Last, dein Herz bewegt ist mit der Last von deiner Ortschaft, da wirst du manchmal in Situationen sein, wo du staunst, wo du nicht mehr weißt. Aber wenn du zielorientiert weiterlebst, da kommt immer wieder die Zeit, wo Herzen sich öffnen und andere deine Feinde werden. Und das kannst du nicht umgehen. Ne? Wenn du in deinem Ort geistlich sein willst und in Frieden mit allen, dann bist du eigentlich nicht ganz geistlich, habe ich das Gefühl. Ne? Da bist du einfach in Frieden mit allen, aber nicht unbedingt an einer Last, geistlichen Last tragen für deine Ortschaft. Da ist es auch schön in der Gemeinde, denn jeder, der diese Last mitträgt, durchs Gebet, durch Information am Ort, wird anders benutzt vom Heiland. Das ist auch das Schöne. Da brauchst du nicht einfach ein Evangelisationsprogramm auf die Beine stellen für die Ortschaft. Denn mit dieser geistlichen Last ist jedes am Überlegen, ja, wie komme ich in diese Bevölkerung rein? So haben sich auch Schwermotorradfahrer, so Klöps, ganze Klöps bekehrt, gell, die mit ihren Tausender-Maschinen durch die Gegend, Traktor, mit allen Eisen und so. Und das kam nur mit Kontakt in der Straße am Abend, am Motorrad anschauen, also wie geht deine Maschine, ne? Wie viel hast du da drin, ne? Wie dreht das Ding, ne? mach mal an. Ne? Kann ich mal hinten drauf sitzen? Da habe ich oft Angst gehabt. Aber jeder hat dann Ideen und jeder hat Möglichkeiten. Die sind dann eine Zeit lang an alle große Motorradtreffen gegangen in Europa, gell? Und hatten auf ihrer Lederjacke hinten drauf Jesus lebt, groß hinten drauf. Und da haben sie miteinander gesungen in diesen Motorradtreffen und evangelisiert. Eine Zeit, jetzt haben sie alle die Motorräder verkauft. Für sie war es eine Zeit, aber es war schön zu sehen in der Gemeinde, als sie mit den Motorrädern kamen. Und sie vorne hinstellten, im offenen, nicht im Saal dort nicht, aber im offenen Platz hinstellten. Und wir da einen Gottesdienst hatten miteinander und sie gesagt haben, das sind nicht mehr unsere Götter, haben sich abgesagt vom Motorrad. Aber erst solange es Werkzeuge sind zum Evangelisieren, werden wir sie behalten und dann abschaffen. Das war so schön zu sehen, wie sie das durchgeführt haben. Und oft, wenn sie auf der anderen Seite Europa waren für ein Wochenende, haben sie mir telefoniert. Nee, Dani, du, wir haben Angst. Es ist hart hier. Wir haben versucht, du Mensch, die haben wir nur Gegner, gell? Bete für uns. Da habe ich die Brüder zusammengerufen und für sie gebetet, dass sie da weiter Zeugnis sein können. Also Möglichkeiten durch Kontakt, durch Information, durch Integrieren in deiner Ortschaft. Und das Integrieren kostet dir halt manchmal mehr Geld als nötig. Das muss man zugeben, gell? Ich könnte Geld sparen, wenn ich einfach immer allein in eine Großstadt fahren würde und alle Einkäufe in einem Supermarkt, den ich kenne. Aber da habe ich keinen Kontakt mit dem Metzger, der daneben ist, der viel zu teuer ist und hin und wieder altes Fleisch hat, gell? Aber wenn es auch vergiftet ist, kann man es ja doch essen. Der Herr weiß, warum man die Ziele hat, ne? Aber das sind die Nachbarn. Als wir im Haus gebaut haben, ich hätte können das Material viel billiger haben, weit weg. Aber diese Artisans, also die kleinen
Handwerker,
danke, die kleinen Handwerker im Ort, mit denen will ich Kontakt. Das sind Verlorene. Dann gehe ich da einkaufen, frage, wie würdest du das machen? Du hast vielleicht Zeit, hast mal Zeit zu kommen und schauen, wie man das besser machen könnte. Ich wäre so froh, wenn du mir einen Ratschlag gibst und so. Und dann sind sie geehrt, dass man sie ganz ernst nimmt und sie braucht. Und wenn sie dann Probleme haben in ihrem Leben, da kommen sie auch zu mir und sagen, du, also das ist nicht mein Fach, aber das ist eher dein Fach, hast du nicht deinen Ratschlag. Beziehungen, und manchmal eben kostet es dann mehr Geld, als einfach im Supermarkt gehen. Und ich habe gesehen, als Supermarktarbeiter, was das für Geschäfte sind, die so gut sind, dass man keine menschlichen Beziehungen mehr hat, gell? Da gehen Menschen vorüber, tausende von Menschen, reden nicht miteinander, keine Beziehung, reden nicht mal mit der in der Kasse ist, ne? Das ist so richtig gut gebaut, dass Menschen nicht zueinander kommen. Da kann eine ganze Gesellschaft Einflüsse haben durch das Fernsehen und keinen menschlichen Kontakt mehr. Denn im kleinen Geschäft, da musst du vielleicht noch warten, da kannst du beim Warten mit einem anderen reden. Dann hast du eine Gesprächsmöglichkeit, dann interessierst du dich an sein Leben. Und im Supermarkt, da rennst du mit deinem Karren, ne, mit einer Liste da, ne, kling, klang, kling, klang, ne, und versuchst, dass du niemand auf den Haufen, ja. Nichts gegen Supermärkte, gell? Aber gegen das, was uns von Menschen trennt. Denn da haben wir als Mitarbeiter Gottes einen Befehl. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, gell? Und wir haben ein Befehl, das ist, uns um Menschen zu kümmern. Es hat noch zwei Stühle hier vorn. Bienvenue. Willkommen. Und dann überlegst, also der zweite Punkt, drittens, überlegst deine persönlichen Möglichkeiten. Die kann ich dir nicht sagen, aber die kannst du überlegen, beten dafür. Und wenn du diese Last hast für die Bevölkerung, ich glaube, Gott öffnet dich Türen und zeigt dir den Weg. an einer Ortschaft, als wir als Team wieder zusammenlebten, hatten wir eine ganz kleine Wohnung, 70 Quadratmeter für etwa 9 Personen. Gell? Also da schlägst du dich nicht zu viel herum. Dann hatte ich keinen Platz mehr für ein Büro, eine Ecke, um ruhig zu arbeiten. Da konnte ich ein bisschen im Auto noch arbeiten, aber war nicht so praktisch. Dann wurde es Winter. Und da habe ich in der Ortschaft ein ruhiges Restaurant gefunden. Das würde mein Büro. Ne? Da habe ich mit dem Restaurant, ich bin hin und wieder hingegangen, Kaffee zu trinken und so, geschwätzt mit ihm, gell. Und da habe ich ihm mal gesagt, also ich habe ein Problem zu Hause, ich muss Büro arbeiten und Studium und so und habe praktisch keinen Platz. Wie wäre das, wenn ich am Morgen da 2 Stunden komme, einen Kaffee nehme, stört das wirklich? Oder könnte das gehen? Nein, ja, Sie können kommen, ja, das ist kein Problem. Ja, okay. Da war ich an einem Tisch vom Restaurant, gell, jeden Morgen, gut geheizt, gell, für 4 französische Franken, geh mal eine Heizung suchen, mit 4 französischen Franken den ganzen Morgen mit einem Kaffee. Ne? Es war natürlich ein wenig komisch, gell? Da kamen immer die anderen an den Bar, gell? Um einen roten zu nehmen und so. Und ich war da in einer Ecke an einem Tisch mit Kommentar, Bibel und so. Aber ich glaube, Möglichkeiten gibt es. In einer anderen Stadt war mein Büro die Stadtbibliothek. Das war so toll, da konnte ich eine Karte kaufen für die Bibliothek für das ganze Jahr, 25 französische Francs, ne, für die Bücher. Und da war so eine ruhige Ecke, da stand noch dran Silence, gell, Stille, da darf niemand reden. Das war speziell für mich, für meine Botschaften. Da hatte ich alle Wörterbücher da, gell, von verschiedenen Sprachen, was ich wollte, alles gratis für 25 Franc im Jahr, ne, in der Stadtbibliothek. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten und wir können sie finden, wenn wir einfach nicht nur auf uns selber beschränkt bleiben, sondern unsere Ortschaft anschauen, unsere Ortschaft kennen. Ich ging auch immer in die Stadtbibliotheken, um zu lesen und die Bücher zu lesen, die von der Ortschaft reden, von der Geschichte von der Ortschaft, von was geschah durch alle Jahrhunderte, die Gebräuche zu verstehen von der Ortschaft. Ich bin geboren 80 Kilometer vom Ort weg, wo ich Missionar bin. Aber in einem anderen Stamm. Ich bin im Elsass geboren, bei den Elsässern, und bin zu den Vogesner gegangen. Und diese 2 Stämme haben sich immer bekämpft, durch die Jahrhunderte. In den Vogesen redet keiner Deutsch, rein schon aus Allergie zu den Deutschen. Wegen Krieg. Gell? Und als ich zur Welt kam, das war gerade nach dem Krieg, da war Deutsch verboten. Wenn jemand Deutsch gesprochen hat, wurde er angezeigt an der Polizei. Also haben wir nur Französisch gehabt und Fremdsprache Englisch. Und ich kam in diesen Stamm von den Vogesner mit einem Hermann-Namen. Das tönt so richtig französisch, ja? Und oft die ersten Jahre an den Türen habe ich die Alten gehört. Ja, diese Sauschwaben, so, also ich will nicht alles sagen, sonst habt ihr da noch Wut gegen mich am Ende. Gell? Und da musste ich zuhören, was im Krieg geschah. Und sagen, das ist wahr, ist schaurig. Gell? Und der Krieg ist schlimm. Und das Menschenherz ist so. Und die haben hier alle Brücken geschlagen zum Evangelisieren. Durch dem, was sie sagten. Ich musste zuerst das Volk verstehen. Und da habe ich gemerkt, der Vogesner, die in den Bergen, der hat Feste, wo alle fast zusammenkommen. Großes Lagerfeuer im Sommer, mit Ständen mit Wurst zum Braten am Feuer, gell? Mit Getränke, mit Handorgel, gell? Folklore-Musik. Hä? Dann habe ich das angeschaut, bin an diese Feste gegangen, den Leuten geredet. Dann habe ich angefangen, nachdem dass die Säle leer waren, wie ich erzählt habe, habe ich angefangen, so zu evangelisieren. Ein großes Holzkreuz aufgestellt, enorm, gell? Mit Projektoren, so Auto fern, diese Kreuzen im Himmel in der Nacht, gell? Und dann Wurststand, alles zum Verkaufen, Getränke ohne Alkohol zum Verkaufen, Bibelstand. Ja? Und dann haben wir einfach so Abende gemacht mit Musik. Ja? Leute sind gekommen, meistens mitten in der Nacht. Zuerst waren sie hinter den Bäumen, gell? Am Waldrand. Da musste ich natürlich Film zeigen mitten in der Nacht. Da habe ich einen Generator gekauft, um im Wald 400 Meter weiter Strom zu machen, gell? Das Filmgerät und so. Und da kamen die Leute, 200, 300 in der Nacht. Da musste ich manchmal den Film nochmal zeigen, um 2 Uhr morgens. Und es waren noch Leute da. Und da haben Brüder und Schwestern gelernt, Zeugnis zu geben, abzugeben von dem, was sie erlebt haben, in 2-3 Minuten, mit etwas, was sie an das Kreuz hingen. Und sie sahen das Publikum nicht, wegen den festen Lampen, gell? Und dann hat einer gesagt, wie er befreit worden ist, hat eine Kette an das Kreuz gehängt. Dann von seinem Zorn hat ein Hammer in das Kreuz hineingeschlagen, gell? Ein anderer die Sorgen hat einen Rucksack voll. Von Fest, Zusammenkommen, Gehör der Kultur der Vogesner. Und ich musste überlegen, wie wenn ich in einen Stamm ginge, 10.000 Kilometer weiter, und mit anderen Menschen versuche, sie zu verstehen und das Evangelium zu bringen. Deshalb brauchst du auch Zeit, um in deine Stadtbibliothek zu gehen und deine Stadt zu kennen. Und wenn du sie nicht genug kennst, da geh mal zu einem Geschichtsprofessor oder Lehrer, der in deinem Ort ist, telefoniere ihm und sage ihm, ich bin diese Stadt, ich interessiere mich an diese Stadt, habe Lücken in der Geschichte, weiß nicht da, wo das und das, können Sie mich besser orientieren, haben Sie eine Ahnung, und da hast du schon wieder einen Kontakt. Ne? Objekt ist nicht Menschen zu evangelisieren, Objekt ist Menschen zu lieben. Es ist interessant, wie viel Jesus durch die ganze Evangelien von der Liebe redet und die Liebe lebt und wie er die Menschen nicht anschaut als ein Objekt zum Evangelisieren. Also überleg deine persönlichen Möglichkeiten. Der Herr wird dich führen, wenn du anfängst zu beten für deine Stadt. Das ist wunderbar. Ich werde zurückkommen, wie man das in der Gemeinde machen kann. Ich habe verschiedene Folien, leider auf Französisch, für was man beten kann, für das Quartier, für die Stadt, die Möglichkeiten, die man hat. Da, wo es am meisten überlegen brauchte für mich in der Gemeindegründungsarbeit, ist, dass Bekehrte so schnell wie möglich später werden. Ja? Ohne dass die Gebetsstunde diese Stunde wird, wo jeder einfach dem Herrn wieder sagt, wie seine Theologie läuft, ne? Von Genesis bis Offenbarung. Ne? Im Fall, in jedem Fall, dass der Herr nicht mehr weiß, wie das steht. Aber dass diese Gebetsstunde das lebendige Zusammenarbeiten wird am Plan Gottes für deine Stadt. Dann drittens das Evangelium hineintragen in dein Volk, in deine Stadt. Um es hineintragen zu können, musst du die Botschaft kennen und beherrschen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du, also für mich ist es wichtig und auch für die Schule, die Jungen, die mit mir sind, die müssen alle lernen, dass sie in 2-3 Minuten das Wichtigste sagen können vom Evangelium. Und dass sie sich dann nicht mehr beschäftigen müssen, immer damit, was habe ich denn zu sagen? Es geht nicht darum, dass wir dann einfach das an den Kopf hauen von einem Menschen, den wir treffen, gar nicht. Aber es geht darum, dass wir wissen, was wir anzubieten haben. In der Gemeinde, die Bekehrten, die geschult worden sind zu Hause, die haben alle im 1:1-Schulung gelernt, verschiedene Themen zu arbeiten, die sie den anderen weitergeben können. Ich gebe dir mal die Titel von diesen Themen, wenn du sie aufschreiben willst. Ganz einfache Themen. Wer ist Gott? Ist ein Thema. Das zweite ist Inspiration der Bibel. Also Inspiration ist kein deutsches Wort. Wie sagt man das auf Deutsch? Doch? Ist okay? Gut. Drittens, die Reihenfolge muss nicht so sein. Die Reihenfolge geht nach dem Mensch, den ich gegenüber habe. Davon rede ich dann. Wer ist Jesus? Wer ist der Mensch? Was heißt verloren sein? Was ist Sünde? Was ist Buße? Dann die Wiedergeburt. Neues Leben, anderes Ziel. Und noch Heilsgewissheit und Verantwortung. Wie habe ich das weitergeschult? Ganz einfach. Die, die diese Schulung wollen in der Gemeinde, die nenne ich E1, Enseignement 1, also L1, Lehre 1, gell? Das ist Basis. Das ist ganz einfach, die, die das wollen, die kommen zusammen und dann geben wir das Thema, wer ist Gott? Dann sage ich ihnen, jetzt suchst du 3 bis 10 Bibelstellen, wo du beim Bibellesen, wo es für dich klar ist, so kann ich die Identität Gottes zeigen. Es sind für jeden oft andere Bibelstellen. Weil wenn wir die Bibel lesen, es gibt Stellen, die bei dir zack machen, gell? Oder Heiliger Geist, klack, Licht, und du siehst das. Und ich lese dieselbe Stelle und denke, ja, ich finde eine andere ist klarer. Und das ist das Schöne bei der Bibel. Wir brauchen nicht einfach alle dieselben Stellen nehmen, weil es für die wichtigen Themen in der Bibel ja x Stellen gibt. Und das ist das Gute. Dann muss also jeder als Aufgabe 3 bis 10 Bibelstellen finden für das Thema. Dann ein Bild oder eine Möglichkeit, bildlich das zu erklären. Und dann sind diese Schulungsstunden einfach so, dass jedes Mal 2 oder 3, je nach Zahl, die da sind, das in 10 Minuten uns sagen, wie wenn wir verloren wären. Uns das Thema einfach sagen. Und wir stellen dann Fragen und die versuchen zu antworten. Und jeder findet dann andere Bilder und ist so schön, wie es im Zusammenhang ist oft, natürlich mit dem, was jeder lebt, klar. Wir haben einen Förster in der Gemeinde, der hat nur Bilder von der Natur, vom Wald. Und das haut du. Also 100. He? Ist wirklich wunderbar. Dann wissen die Ältesten, wenn einer Interesse hat am Evangelium, der so ein Waldarbeiter ist, ne? Der in diese Richtung, dann schicken sie diesen Bruder. Gell? Dann geht der Förster. Ne? Und der kann dann im Wald, das ist alles klar. Ne? Da haben wir andere, die mehr in Berufe sind, wo mehr intellektuelle Arbeit ist. Die haben ganz andere Bilder. Das ist, finde ich, das so Interessante, dass dann jeder das anders zeigen kann. Wenn ich in ein Haus gehe und den Leuten erkläre, was heißt verloren zu sein. Verloren sein ist ja das Ziel verfehlen, gell? Denn Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und wir gehen verloren, weil wir das Ziel verfehlen. Dann frage ich immer die Hausfrau, haben Sie nicht 2 Besen, gell? So Stiele, ne? Weißt du, die Besen, ja? Nennt man das Besen auf Deutsch? Okay. Gott hat einen Plan, nämlich Besen. Gott hat einen Plan mit eurem Leben. Klar, man kann Nebenplan durchgehen. Gott hat einen Plan, kann nebendran durchgehen. Sie denken vielleicht, ein Mörder, der ist total daneben, ja? Voll daneben. Ja, die immer in die Kirche gehen, ist doch schon viel besser. Also sagen wir mal so, ja? Ja, aber wer ist daneben? Wenn wir diese Linien hochziehen, wer ist daneben? Ja, genau, wir sind alle daneben. Und dann, wenn ich dann rausgehe aus dem Haus, da bete ich, Herr, wenn heute und morgen und übermorgen diese Frau diesen Besen nimmt, gell, Heiland, okay, ja? Wiederholungsstunde. Und dann ist es interessant, wie das immer wieder kommt. Weil es ganz verschiedene Bilder gibt, ganz einfache, wo du Material gebrauchen kannst, was du in jedem Haus findest. Und wo du erklären kannst, das Evangelium erklären kannst. Und solche Bilder dann finden und teilen wir miteinander. Da nimmt einer das Bild vom anderen und so. Und etliche haben ganz persönliche Möglichkeiten durch ihre Berufe, die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Also wissen wir in den Gemeinden, dass die, die zu den Unbekehrten gehen und ihnen sagen, ja, ich kann kommen und mit dir reden, wissen wir genau, was die bringen. Auch wenn jeder es anders bringt, mit vielleicht anderen Bibelstellen, aber er bringt dasselbe Thema, mit anderen Bildern, aber wir wissen, was diese Menschen bekommen haben und dass sie die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Ihr könnt ganz andere Art haben von Arbeiten, ist alles gut, ne? Das, was zum Ziel führt. Ja? Aber es ist so wichtig, dass du weißt, wie du arbeitest, sonst musst du jedes Mal alles wieder überdenken. Wir haben alle so kleine Heftchen, gell, mit diesen Themen drin, jeder seine Bilder und so weiter. Warum so klein und eine kleine Bibel? Dass wir nicht zu den Leuten kommen mit einer Tasche. Das ist nur, weil in unserer Gegend kommen alle Sekten mit Taschen, gell. Da haben wir einfach alles in unserer Weste drin, gell, und kommen zu den Leuten so, haben alles dabei und können leicht erklären, dass wir nicht neben der Bibel ein Buch haben, sondern dass weil wir so schlecht die Bibel kennen, haben wir Notizen gemacht, um es besser erklären zu können. Ne? Denn viele Menschen bei uns sind allergisch auf, sie sind innerlich, weil sie Katholik waren schon seit Generationen, ist es ihnen bewusst, dass die Bibel irgendwie doch ein besonderes Buch ist? Also sind sie allergisch, wenn ein anderes Buch zur Bibel kommt. Und ich musste irgendwie diese Allergie überbrücken, indem dass ich nicht einfach theoretisch erklären kann, sondern das in der Praxis sehen. Sie können mein Heft immer sehen, gell? Da könnt ihr reinschauen, gell? Und wenn ich dann einen Bibeltext lese, da gebe ich Ihnen die Bibel, sage da ist der Text, ne? Also was lesen wir da, ne? Dass Sie genau wissen, ich suche das nicht so im Himmel direkt, ne? Sondern aus der Bibel. Ne? Aber finde einfach Möglichkeiten, andere, die mehr materiell begabt sind, kann ich so weit gehen, meinst du? Ja. Da heißt man einen freien Christ, gell? Angebunden. Da haben wir für ganz Praktische einen Ordner gemacht, der mit Bildern ist, ne? Und das Thema heißt aus der Grube hinaus. Das ist, glaube ich, Psalm 40, gell? Wo Gott sagt, ich habe dich auch der Grube des Verdammnis oder des Verderbens hinausgezogen, gell? Das haben wir. Der Text haben wir von einem ganz, ganz alten Buch, pietistischem Buch genommen. Ich glaube aus dem 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, das wir gefunden haben. So, ne? Da haben wir das rausgenommen, Bilder gemacht, Text ein wenig geändert, ne? Und alles wieder gut. Und das geht es einfach darum zu zeigen, dass Gott der Schöpfer ist. Also das fällt schon ein wenig in Stücke. Ihr könnt dann schauen, da klebst du die Bilder ein, die du willst. Ne? Dass es dass die Sünde kam, die Trennung, oder? Ungehorsam, eine andere Stimme angehört. Und nachher fällt der Mensch in diese Grube hinein. Und wenn er in dieser Grube drin ist, ist es dunkel. Und da kann man natürlich zeigen, was alles dunkel ist in dieser Welt, wie es aussieht. Und da sind Sie einverstanden. Und dann in dieser Grube ist er am Überlegen, was ist jetzt eigentlich Ziel von meinem Leben? Da kannst du gut den Leuten sagen, vielleicht haben sie auch diese Überlegung. Und meinen sie, dass ich noch da drin war in dieser Grube, aber dass wir allgemein drin sind? Meistens sagen, alle sind drin. Ne? Und dann versuchst du rauszukommen. Dann hat es verschiedene Leitern in dieser Grube. Aber da sagst du, aber sie sind ja keinen religiösen Typ, oder? Dann kann ich das übergehen. Denn es hat eine Leiter für religiöse Typen, es hat eine Leiter für die, die ins Alkohol gegangen sind, es hat eine Leiter für die, die finden, nur Arbeit ist wichtig im Leben, wenn ich mein Haus habe und meine Ruhe, ist alles okay. Aber das alles machen wir in dieser Grube drin. Gell? Und der andere, das ist der Philosoph, der französische Philosoph, gell? Er hat Licht gefunden. Ja? Okay, alles klar. Aber in der Grube, ja. Und der andere sagt sich, ja, in dieser Grube ist es schlecht natürlich, aber man muss sich damit mit abfinden, gell? Also Ruhe, nur Ruhe kann es bringen. Da ist immer Bibelverse dabei, ja? Aber man merkt doch immer wieder, es ist kein Ausgang, ich komme nicht raus, ich suche Frieden. Und dann kommt die Bibel in die Grube. Ist einfach, gell? Und dann merkt er durch die Bibel, ja, einer möchte, dass ich rausgehe und der andere möchte, dass ich drin bleibe. Dann liest er nochmal die Kreuzigung Jesu und sagt, ist das wirklich für mich? Aber es wird schwer, es scheint wie wenn alles zugenagelt wäre. Wie wenn eine Kraft da wäre, dass ich nicht glauben kann. und so weiter. Gell? Ich habe jetzt fast alle überzeugt, glaube ich. Dann ist genug. Das ist ein Mittel, das gebraucht wird von denen, die das selber nicht hinbringen. Es gibt Menschen, die mit einem fertigen Mittel nicht arbeiten können. Die finden, ach, nein, das passt mir nicht, das Ding, gell? Ah, so bin ich, das ist mir nicht wohl, das so den Leuten zu zeigen. Okay, mach's auf die Seite. Ne? Dann mach mal was selber, aber zielbewusst. Ne? Und klar, dass es ans Ziel führt. Also hat es viel, die so arbeiten und andere, die so arbeiten. Und denen es ganz wohl ist, um so zu arbeiten. Dann machen sie Bilder hinein, es hat viel Platz, gell, um das besser zu zeigen. Und das haut für solche Leute, die nicht unbedingt Intellektuelle sind, das haut also wirklich, spricht ans Gewissen und ist eine Hilfe. Das und das, nichts bekehrt Leute, gell, das wissen wir. Gell, das ist klar. Das sind nur Mittel, um das Evangelium so weiterzugeben, dass die Leute es verstehen können. Und ich kenne auch viele andere Mittel. Ich habe ein wenig diese Nacht noch deine Bücher angeschaut da. Ich kenne gar nicht die deutschen Mittel, weißt du? Dann in deiner Stube habe ich gesehen, da eine schwarze Serie da von CLW hast du da oben, wenn man reinkommt. Mit verschiedenen Themen und so. Und das, ich kenne nur französische Mittel. Wir haben in Frankreich ganz einfache Mittel, die wir einfach so hergestellt haben. Das sind vier Hefte, die heißen En Avant, vorwärts. Und das sind einfach diese Themen mit Fragenbeantwortung, gell? Sind das die gleichen, wie es auf Deutsch auch gibt?
Schwarzen, die du gerade erwähnt hast.
Sind das die gleichen? Ah ja, das sind sie einfach umgearbeitet. Ich hatte das Gefühl, dass ich... Okay. Ist vom Gibson, ja? Auch? Okay, das sind die gleichen. Da habt ihr ja das alles auch, gell? Da kannst du einfach versuchen, das Mittel zu finden, wo du merkst, es ist dir wohl damit, mit dem kannst du arbeiten, da bist du überzeugt davon. Aber versuch dann nicht, dass es deinem Bruder im Glauben, dass er auch überzeugt ist, dass das einzige Mittel ist. Sonst vielleicht klemmt es ihm ab mit diesem Mittel. Und das wäre zu schade. Gib ihm Möglichkeiten, dass er anderes gebraucht und dass er etwas findet, was ihm wohl ist dabei. Also das Evangelium, die Botschaft hineintragen, zuerst die Botschaft kennen, beherrschen. Die besten Mittel gebrauchen, die du gut findest, diese Mittel auch zum Evangelisieren. Lass dich da auch führen. Ich glaube, wenn die Last für die Ortschaft größer wird, kommen viele Ideen. Ich musste manchmal Zeitungsartikel schreiben für unsere Ortschaft. Einfach so. Weil ich merke, da ist eine Not in der Ortschaft und da hat die Bibel etwas zu sagen. Da habe ich einen Zeitungsartikel geschrieben und rein in Zeitung. Gell? Hat gekostet, was es gekostet hat. Egal. Ja, aber das Volk musste wissen, in der Stadt gibt es auch jemand, der so überlegt. Da lass dich führen und lass auch in der Gemeinde Freiheit, dass diese verschiedenen Gedanken durchgeführt werden können. Es kam ein portugiesischer Bruder, bevor ich wegfuhr, etwa eine Stunde vorher, früh am Morgen, gestern kam zu mir und sagte, du Dani, also in Mocht, wo ich bin, da ist das und das, ich habe das Gefühl, ich muss da was in die Zeitung schreiben. Ich habe gesagt, okay, mach einen Artikel, gib es dem und dem Bruder, der kann dein Französisch korrigieren, dass es etwa klar ist. Ne? Und okay, ran. Ne? Ja, aber weißt du, es kommt vielleicht teuer. Ich habe gesagt, wir können drüber reden mit den Brüdern. Kein Problem. Wenn du diese Last hast, kein Problem. Wir gehen weiter. Ja? Und dann kann jeder mit seinen Möglichkeiten, da wo er wieder eine Last hat, auch evangelisieren. Ich habe auch Briefe an das Volk geschrieben, die verteilt wurden in jedes Haus, mit Antwortmöglichkeit. Ein Brief, wo ich nur gesagt habe, wer Jesus ist für mich, was er für mich bedeutet, habe Antworten bekommen. Gell? Auch anonyme Antworten dagegen und ausgelacht und so, das ist normal, aber das ist positiv. Denn wenigstens ist Reaktion da. Das ist super, ja. Und andere Briefe geschrieben über Situationen im Ort. Zum Beispiel als im Spital das IVG angefangen hat, in Remiremont bei uns, also das ist Schwangerschaftsunterbrechung, gell, IVG, habe ich den Ärzte geschrieben, die in diesem Gebiet arbeiten, in unserer Stadt. und habe sie gebeten, dass sie doch bitte nicht diese Last auf ihr Gewissen nehmen, denn ich habe Angst für sie vor dem Thron Gottes. Ja, habe ihnen geschrieben. Dann die zwei Hauptärzte, die für das bestimmt wurden, sind beide weggezogen, haben Nein gesagt, sind nicht einverstanden, das anzufangen. Und nachher war eine Situation da, wo ein Mann wollte, dass ihre Frau also Schwangerschaft unterbricht, vielleicht das Kind nicht wollte. Und diese Frau kam uns das sagen. Dann habe ich zu Ursula nachher gesagt, du, was machen wir jetzt? Wir haben Nein gesagt, aber haben wir da nicht etwas zu machen? Da hat sie mir gesagt, du, dann ist einfach. Wir nehmen dieses Kind. Er will ja einfach das Kind nicht. Wir nehmen es zu unseren. Da bin ich zu diesem Mann gegangen, Ungläubiger, gell, ein Mathematikprofessor, zu ihm gegangen, habe gefleht darum, habe ihm gesagt, also ich habe eine Bitte, ich will mit Ihnen gar nicht reden über gut oder schlecht von Schwangerschaftsunterbrechung. Für mich kommt das Leben von Gott. Könnten Sie mir dieses Kind schenken? Wir kennen das Kind nicht, es ist noch nicht geboren, aber wir hätten es gerne. Und wir möchten gerne, dass dieses Kind für Gott leben kann. Der Kerl hat angefangen Tränen, gell, gekämpft damit, hat mir gesagt, ja, wieso können Sie das Kind lieben und Sie sind nicht der Vater und ich kann es nicht lieben. Habe ich ihm gesagt, das ist ein Geschöpf Gottes. Und ich kann Ihnen nicht verlangen, dass Sie anders denken. Aber ich kann Sie nur bitten, darum geben Sie mir das Kind. Dieses Kind heißt jetzt Helene. Sie ist 8-jährig. Die Mutter hat sich bekehrt, ist in der Gemeinde. Sie hat das Kind. Er war so berührt, der Pascal. Also er heißt Pascal, der Mathematikprofessor. Er ist noch nicht bekehrt, aber ich glaube, dass es kommt. Aber er war dann so innerlich gequält von dem, dass er gesagt hat, okay, dieses Kind, das will ich. Also nicht, ich glaube, wenn du die Last anfängst zu tragen von deiner Ortschaft, da kommen Situationen und Ideen, die du sowieso nicht vorher überlegen kannst. Denn sie kommen auf dem Wege, gell? Und da ist einfach nur noch da deine Beziehung zum Herrn. Und da gibt es Möglichkeiten, die du nicht ahnst vorher, wo du einfach den Weg weiterziehen müsst. Wir hatten so auch während Jahren zwei Kinder von einer Prostituierte, die die Kinder wegschaffen wollte. Und die wir hatten, der Regis und der Philipp, die waren ganz klein. Die wurden dann später angenommen von einer gläubigen Bauerfamilie. Aber das war auch ein Segen, einfach so Kinder zu haben. Und Kinder, die zum Tode, gell, geweiht wurden, kann man nicht anders sagen. Da siehst du, sie gehen ins Leben und bekommen sogar das Evangelium, gell? Und können weiterziehen. Ich habe da nämlich eine gewisse Überzeugung, ich sollte normalerweise nicht da sein, da mache ich die Pause dann, ja. Sollte nicht da sein, denn meine Mutter war schwer krank während dem Krieg und die Ärzte haben gesagt, abtreiben. Und da ging Papa und Mama auf die Knie und haben dem Herrn gesagt, nicht abtreiben, Herr, hilf uns. Und seit der Geburt bis zu ihrem Tod, 45 Jahre lang, hat meine Mutter nur gelitten von einer chronischen Hirnentzündung. 24 Stunden auf 24, immer Kopfschmerzen. Das hätte sie nicht gehabt, wenn Abtreibung und Möglichkeit, Pflege zu haben. Das hat sie bezahlt. 45 Jahre Schmerzen, dass ich da bin. Gell? Dann habe ich natürlich eine Überzeugung, wenn man mir von Abtreibung redet. Gell? Wir machen eine Pause. Danke.